Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den alltagsphilosophischen Imperatoren. Ja, lange nicht mehr passiert, aber da ist es doch wieder irgendwie verpeilt kurz zwischendurch und zu spät die Abbiegung genommen. Hallo. Tom, an dich, hallo, herzlich willkommen zurück. Wir haben uns ja eben schon gesprochen und setzen jetzt direkt nochmal an, damit das hier gar nicht erst einreißt. Ganz toll, und deswegen sage ich guten Morgen in den Schwarzwald.
Guten Morgen, mein lieber Freund. Ich freue mich, dass wir uns hier noch zu einer weiteren Folge alltagsphilosophische Weisheiten sind getroffen haben. Beide mit einem, aber wir sind auch wie abgesprochen, ne? Danny trinkt gerade einen Kaffee aus der beim Imperator nichts Neues Tasse und nicht aus der alltagsphilosophischen Weisheit, wo sie zu hören sind, Tasse. Übrigens, wir haben noch ein paar Tassen davon. Also wenn jemand noch so eine Tasse haben möchte, dann unbedingt zuschlagen. Vorne ist unser Logo drauf, so also in so einem schönen Blau-Türkis gehalten. Ich bin ja so ein bisschen farbenblind, ich weiß nicht genau, was das ist.
Und, das ist grün.
Danke. Und hinten steht drauf, mit Gemetzel und Gewalt habe ich kein Problem. Genau, also von daher, wenn ihr da noch Bock habt auf so eine Tasse, die macht sich gut im Büro und auch sonst überall, im Auto zum Beispiel. Machen ja viele, ne? Viele Leute nehmen sich ja so eine Normaltasse morgens mit auf dem Weg zur Arbeit mit Kaffee drin. Grüße gehen raus.
Weil du sagst, die macht sich gut im Büro. Hast du eine Lieblingsbürotasse?
Das Problem ist ja, bei uns so ein bisschen, wir haben ja halt dann so ein Lehrerzimmer und so eine Teeküche quasi. Und da haben wir halt super, super viele so Tassen natürlich, weil wir sind ja auch viele Leute. Und das macht es dann manchmal so ein bisschen schwer, dass man dann Lieblingstasse hat, weil irgendwie hat man immer irgendwie eine andere Tasse.
Ah, okay.
Also um es kurz zu sagen, nein.
Und privat ist aber die St. Pauli-Tasse deine Lieblingstasse. War es ja zumindest mal. Oder hat Hansi Hinterseher dazwischen gegrätscht?
Ja,
Blutgrätsche.
Das Problem ist mittlerweile ist halt, ich habe so viele geile Tassen bekommen und diese Hand, die hinter sie ist zum Beispiel super weit vorne, aber tatsächlich auch, ich habe ja so eine Lehrertasse mal bekommen von meiner Schwägerin, die mag ich ultra gerne, aber wie gesagt, ich habe so viele Tassen mittlerweile und ich wechsle die auch immer regelmäßig ab und erfreue mich einfach immer an allen Tassen.
Das ist schön.
Ja.
Das ist schön. Ich habe im Büro habe ich immer eine, ist richtig kitschig. Es steht drauf, Mist, Märchenprinzen sind alle. Das ist immer meine Tasse im Büro. Da sehe ich mich.
Geil. Das ist stark. Obwohl du ja auch mein Märchenprinz bist.
Oh, ja, du meine auch. Das ist schön.
Wenn wir gerade schon dabei sind, Danny.
Ja.
Ich möchte gern von dir wissen. Ich glaube, ich habe das schon mal so gefragt, aber ich will es nochmal wissen. Welche Rolle spielen Gefühle für dich?
Grundsätzlich glaube ich eher eine übergeordnete. Ich bin eher ein Gefühlsmensch als ein Kopfmensch. Deswegen eher eine übergeordnete Rolle. Mir fällt es allerdings manchmal schwer, im Anführungszeichen wahren Leben so Emotionen zuzulassen oder zu zeigen. Bei Filmen zum Beispiel, wen wundert es, dass ich wieder mit Filmen ankomme, auch keinen mehr, bin ich wirklich krass empathisch und mega sensibel und fange bei allem an zu weinen oder zu lachen. Und im wahren Leben ist es manchmal so ein bisschen zurückgezogen tatsächlich. Dass ich da halt, ich will nicht sagen weniger empathisch bin, aber das manchmal anders auslebe, glaube ich.
Okay, spannend. Also das heißt, du würdest dich eher als jemand beschreiben, der eher den Affekten als den genauen Überlegungen zugeneigt ist.
Bei vielen Dingen. Ich glaube, das kann man so für mich jetzt nicht verallgemeinern. Ich neige dazu, ganz viele Sachen aus dem Bauch heraus zu entscheiden und aus dem Affekt heraus zu entscheiden. Aber bei ganz banalen Dingen ist es dann wieder so, dass ich mega viel hin und her überlege. So.
Ich hab's zum Beispiel, welche Bratwurst man isst.
Boah, das ist eher so ein Vorfreude-Ding. Da weiß ich dann schon morgens, nachher bin ich mit Tom am Wurststand, da gibt's eine Krakauer. Okay. Weil ich Bock auf Krakauer hab. Ne? Ich würde sowieso sagen, haben wir neulich drüber auch diskutiert auf der Arbeit, ich würde sagen 75% Krakauer. Und sonst mal ab und zu so eine andere, aber eigentlich Krakauer. Das ist aber, glaube ich, nicht die Frage. Nee. Also bei ganz vielen Sachen, wie gesagt, mir fällt, glaube ich, kein konkretes Beispiel ein, aber ich überlege oft hin und her. Also ganz großes Thema bei mir zum Beispiel Geld ausgeben. Da bin ich sehr bedacht und sehr hin und her überlegen und geht das wirklich und hier nochmal ausrechnen und da nochmal ausrechnen. Aber auch irgendwie nur bei, das ist so witzig, bei so Sachen, wo ich wirklich eigentlich die brauche. So, meine Schuhe sind kaputt, ich brauche ein neues Paar Schuhe. Da überlege ich tausendmal hin und her. Aber ob ich mir neue Filme oder so kaufe oder ein Buch oder sowas, sofort weg damit.
Okay.
Direkt. Instant nach dem Gefühl.
Ja, ja. Spannend.
Wie ist es bei dir? Achso, ja, ganz kurz, darf ich überhaupt dazwischen quatschen? Das ist ja heute deine Folge. Du bist ja heute der
Master of Ceremonies. Das wäre wichtig, wenn du das tust. Also finde ich gut. Bitte. Also ja, bei mir, ich glaube, ich bin schon ich würde sagen, ich bin schon eher ein oft ein Gefühlsmensch, gerade was so Zwischenmenschliches angeht. Ich überlege mir aber, ich plane und überlege aber auch gerne Dinge. Und wir werden später vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen, warum mir das so, warum ich das auch so sage, weil ich sehe mich auch schon dazwischen, ich finde aber beides spielt unterschiedliche Rollen. Ich finde das ziemlich gut. Ich würde aber gerne mal von dir wissen, was sind denn deiner Meinung nach Gefühle überhaupt? Was ist das?
Boah. Das ist ein bisschen schwer, ne? Weil das jetzt so ohne einen wissenschaftlichen Kontext oder sowas, man hat sich dann irgendwie, man fühlt das ja. Die sind ja nicht zum Analysieren da, sondern zum Fühlen. So. Und was genau das ist, ist irgendwie schwer greifbar, wenn man sich da vorher nicht so richtig Gedanken drüber hat. Also ich würde sagen, in erster Linie sind das halt irgendwie Empfindungen, die einen bewegen. Das kann über was Moralisches kommen oder über eine Wertvorstellung oder halt auch einfach über einen Eindruck. Also im Endeffekt sind es Sinneswahrnehmungen irgendwo.
Spannend, dass du Sinneswahrnehmung sagst.
Also eher abstrakte Darstellung davon, ne?
Ja. Ganz, ganz spannend. Also vielleicht kann ich an der Stelle mal so ein bisschen drauf verweisen, worüber wir heute sprechen. Wir wollen heute mal tatsächlich inhaltlich reingehen. Nämlich würden wir heute gerne mal über deinen Freund David Hume reden.
Ist er nicht Franzose? David Hume?
Ich glaube, es ist Ungare und heißt David Hume. aber das, oh Gott, Entschuldigung, das war einfach nicht gut. Wir wollen über den Schotten David Hume sprechen, der im 18. Jahrhundert, also 1711 bis 1776 gelebt hat und ist ein ganz wichtiger Vertreter der Aufklärung, ist auch ein Vorläufer und ganz wichtiger Denker, der zum Beispiel Immanuel Kant und auch Albert Einstein quasi beeinflusst hat mit seinen Ideen. Und er vertritt so einen radikalen Empirismus, das heißt, er sagt, dass jede Erkenntnis immer aus den Sinneseindrücken kommen muss. Deswegen ist es ja interessant, dass du jetzt Sinneswahrnehmung gesagt hast, was ein Synonym zu Sinneseindrücken ist, im Endeffekt. Und der wendet sich so total gegen ganz unklare Begriffe oder Gedankenkonstrukte, die es oft ja so in der Philosophie gab, also so diese metaphysischen Konzepte von irgendwas, was außerhalb der Sinnwahrnehmung liegt. Und sagt, okay, wir müssen alles erkennen und alles, was halt irgendwie wir nicht mit unseren Sinnen aufnehmen können, hat halt auch keinen Wert irgendwie, ne? Und deswegen ist es spannend, dass du sagst, Gefühle sind Sinneswahrnehmung. Vielleicht an der Stelle so ein bisschen was zu dem, wie er sich das vorgestellt hat, weil er geht da halt drauf ein, auf genau diesen Begriff. Also da gibt es halt eben, sag ich mal, so den, ich breche das mal einmal kurz runter. Es gibt auf der einen Seite Eindrücke, die wir gewinnen können, und dann gibt es quasi die nächste Stufe davon. Also so ein Sinneseindruck kann zum Beispiel sein, die Farbe von einem Apfel oder so, oder der Geruch von einem Apfel, der Geschmack von einem Apfel. So, ne, das nehmen wir wahr. Und dann können wir uns daran erinnern, zum Beispiel. Ne? Das wären dann Sinneseindrücke der zweiten Ordnung. Wir erinnern uns an so einen Sinneseindruck, das ist eine. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch das, was wir, wie wir uns dazu innerlich positionieren quasi, also das, was wir dazu fühlen. Und er wird das halt eben unterscheiden. Er sagt, dass es, also das Gefühl ist, wie, was wir in uns wahrnehmen dann an der Stelle. So, deswegen passt das eigentlich schon ganz gut mit den Sinneseindrücken bei den Gefühlen. Finde ich spannend, dass du sagst, deswegen wollte ich das gerne gleich aufgreifen. Aber vielleicht nochmal zurück zu den Gefühlen. Du hast jetzt ja gesagt, okay, also für dich sind das, ist das sowas wie etwas, was man wahrnimmt. Das passt ganz gut zu dem, was Hume gesagt hat. Und man kann, glaube ich, die Gefühle unterscheiden in so verschiedene Kategorien. Also beispielsweise kann man über Leidenschaften sprechen. Das wären dann so ganz starke Gefühle wie Eifersucht, Hass oder so. Man kann aber auch über eher so alltägliche, manchmal sagt man so Grundtöne der Existenz oder der Weltwahrnehmung sprechen. Sowas wie Freude oder Vertrauen. Im Alter haben wir oft Stimmung. Ne? Das ist sowas wie, dass man fröhlich ist. Oder kurzzeitige Empfindungen, so innerliche Körpergefühle, sowas wie Lust oder Schmerz, Scham, Ekel vielleicht. Und witzig finde ich, dass man zu diesen Gefühlen wohl wissenschaftlich auch sowas wie Wünsche hinzu zählt. Sowas wie Bedürfnisse, Interessen und Neigungen werden da oft mit zugefügt. Dass man sowas das wahrnimmt als Gefühl. Ja, also insgesamt versteht man da halt schon einfach verschiedene Positionen, in denen man sich zu etwas verhält, zu sich selber oder zu einem Ding außerhalb des eigenen Körpers. Und wenn du jetzt mal so überlegst, was wäre denn deiner Meinung nach das wichtigste Gefühl innerhalb unserer Gesellschaft oder für unser Zusammenleben?
Das ist schwer.
Ist auch gut, dass es schwer ist. Soll ja auch eine Überlegung sein. Einfach mal so, was könntest du dir vorstellen, was ist da wichtig?
Also grundsätzlich wahrscheinlich ein gewisses Bedürfnis nach Harmonie.
Okay.
Im gesellschaftlichen Zusammenleben, im gesellschaftlichen Kontext jetzt. Dann aber, also ich finde tatsächlich auch sehr wichtig, dass irgendwie, ich weiß nicht, wie man das als Gefühl verpackt, sozusagen, so eine gewisse Form der Selbstverwirklichung, also dass jeder auch halt sein eigenes Ich sozusagen entwickeln kann. Ja, dann solche Emotionen natürlich wie Liebe, Zuneigung haben, glaube ich, einen ganz hohen Stellenwert auf jeden Fall.
Ja, passt ja auch zu der Harmonie vielleicht.
Genau. Und dann ist, glaube ich, einfach so ein bisschen so, dass das klingt jetzt ein bisschen komisch, so die Abwesenheit von negativen Emotionen.
Okay. Spannend. Also ich glaube, David Hume würde dir zum Teil widersprechen auch. Also David Hume macht so ganz klar aus, was für ihn, sage ich mal, so dieses wichtigste Gefühl ist. Er erklärt das auch, warum. Vor allem, glaube ich, würde er aber was dagegen sagen, dass man das Wegbleiben von negativen Emotionen merkt in der Gesellschaft. Ich würde dir mal ein Zitat vorlesen von ihm. Er sagt, keine Eigenschaft der menschlichen Natur ist sowohl an sich als auch in ihrer Folgen bedeutsamer als uns eigentümliche Neigung, mit anderen zu sympathisieren. Auf dem Weg der Mitteilung, deren Neigung und Gefühle, auch wenn sie von den unseren noch so verschieden sind, ja denselben vielleicht sogar entgegengesetzt sind, in uns aufnehmen. Also das heißt, eigentlich, er stellt diese Sympathie und das verstehen wir oft als Empathie eigentlich eher, ne, das Wahrnehmen der anderen Position, der Gefühle eines anderen Menschen, das nimmt er als Grundlage dafür. Ich finde, wenn man sich so überlegt, ne, das, was du gesagt hast, zur Harmonie zum Beispiel, das passt ja ganz gut eigentlich.
Ja.
Weil so ein, ich glaube, Harmonie ist ja etwas, was nicht einfach so entsteht, sondern man muss da was für tun in der Gesellschaft.
Ja, ne? Das ist richtig.
Genau. Vielleicht muss man da auch, vielleicht muss man da entsprechend auch sich hineinversetzen in jemand anders überhaupt, um deren Selbstverwirklichung, das finde ich auch gut, was du gesagt hast, auch zu garantieren. Also du hast ja gesagt, auch so ein bisschen diese Selbstverwirklichung, das ist ja nicht nur für mich selber, sondern auch für andere. Klar. Ne?
Genau, das funktioniert in zwei Richtungen sozusagen. Oder muss für zwei Richtungen gewährleistet sein. Und der Wunsch von zwei sich gegenüberstehenden Personen nach Selbstverwirklichung, der Wunsch ist ja von beiden gleich wichtig.
Genau. Aber er treibt es noch so ein bisschen auf die Spitze. Er sagt nämlich, das fällt nicht nur so bei Kindern auf, dass die nämlich alles übernehmen, was andere meinen. Also sag ich mal, also er sagt, okay, die begegnen irgendeiner Meinung von einem Erwachsenen oder so oder seiner der Peer Group und die übernehmen das. Ne? Sondern auch, er sagt, selbst so urteilsfähigen und klugen Menschen fällt es schwer, eben dem zu widersprechen oder dem zu widerstehen, dass man diese Meinungen übernimmt. Und wir haben es ja schon mal so im Vorgespräch, also im letzten Podcast gehabt. Ich finde, das klingt ja ziemlich negativ eigentlich, ne? Wenn man sagt, okay, man hat eigentlich gar keine Wahl. Man übernimmt halt die Emotionen und Gedanken und Einstellungen anderer Leute und von seinem direkten Umfeld irgendwie.
Ich weiß aber gar nicht, also ich glaube, man muss das wie eine Strömung, kann man das auch verstehen, ne? Also man übernimmt vielleicht gewisse Sachen, aber im Endeffekt lebt das dann ja auch jeder für sich selber nochmal anders aus, weil es ja nicht die eine Form, sage ich mal, gibt. Es ist ja nicht so, dass ein Gefühl, also sagen wir jetzt einfach, was du vorhin gesagt hast, so ein Altersgefühl, Freude, dass das dann, das ist ja nicht genormt oder sowas. Das heißt, du kannst diesen Trait, sage ich mal, wenn der in deinem Umfeld stattfindet, ja übernehmen und lebst den ja trotzdem anders aus, oder nicht? Sei es über Intensität oder wie auch immer.
Vielleicht schon, ja. Also vielleicht übernimmt da bestimmte Teile von Positionen vielleicht auch nur, ne? Ja, das könnte durchaus sein. Also wir hatten es ja schon mal gesagt, also das ist tatsächlich auch was man nachweisen konnte, dass man Positionen aus seinem Umfeld übernimmt und dass oft die meisten politischen Entscheidungen gar nicht so wohl reflektiert sind. Das spricht ja so ein bisschen, das würde ja ein bisschen Hume an der Stelle in die Karten spielen, wie wir zu Urteilen kommen. Jetzt aber die Frage, die Basis davon und auch passt ja auch zu dem, was du mit der Harmonie gesagt hast, ist ja dafür, dass wir überhaupt irgendwie die Gefühle anderer wahrnehmen. Was würdest du denn sagen, wie nehmen wir das denn wahr, wie sich jemand fühlt?
In erster Linie ja entweder irgendwie, also indem man Sachen reflektiert, indem man quasi schaut, wie die andere Person agiert. Und dann ist ja irgendwo eventuell auch erstmal in der ersten Instanz sozusagen, ist es ja so ein bisschen einfach so educated guess. So, okay, also man hat was erzählt, die Person hat gelacht, die fand das lustig, Freude, so die Richtung. Oder die Person weint, das trifft die Person irgendwo. So. Und dann am Ende musst du ja irgendwo kannst du von dir ja drauf schließen. Von deinen Reaktionen, weil du ja Gefühle grundsätzlich kennst.
Ja. Okay.
Und also, dann gibt es natürlich noch die nächste Instanz, in der man quasi ins Gespräch kommt und da reingeht sozusagen in die Gefühlsebene und die, ne?
Genau, und wie empfindest du das? Ist es, ich würde sagen, das ist leicht, das hinzukriegen in
nee, ich glaube nicht.
Zusammenleben? Nee, ne?
Also ohne die direkte Frage, ohne die direkte Frage, glaube ich, ist es schwer.
Ja.
Und mit der direkten Frage danach, nach wie fühlst du dich?
Ja.
Es ist schon eher was, aber es ist auch trotzdem schwer. Weil erstens, wie gesagt, es funktioniert ja nicht so, dass die Person sagt, ja, ich bin fröhlich und du kannst sofort sozusagen, du kennst ja nicht die Intensität oder wie die Person das auslebt oder fühlt. So, du kannst es nur von dir kennen. Und dann ist es ja auch noch ganz oft so, dass ganz oft Leute ja auch gar nicht, das ist ja so fast schon so eine Floskel, wenn man sagt, wie fühlst du dich denn gerade? Sagen die meisten ja nur, ach ja, für den Preis kann man nicht meckern. So, weißt du, dieses, dass es gar nicht so ein ernsthaftes Gespräch über Emotionen entsteht, sondern man das halt einfach so auch von sich wegschiebt. Das heißt, da ist es super schwer, dann zu gucken, da musst du die Person halt schon einfach gut kennen, um zu wissen, was wirklich vorgeht, so, ne?
Ja. Und es ist ja eben gerade schlimm eigentlich, ne? Wenn man jetzt das ernst nimmt, was Hume sagt, dass es eigentlich die Emotionen und die Gefühle und die geschulte Empathie am Ende Sozialität und Gemeinschaft stiftet. Ja, wenn das abhanden geht, dadurch, dass wir uns nicht äußern darüber, wie es uns geht, könnte das ja ein Problem sein. Oder man sagt, man kann den anderen Schluss nehmen und sagen, naja, hat Hume damit auch einfach nicht recht. Ne? Also wenn wir jetzt zurückgucken in der Geschichte, dann ist es ja, gab es ja schon immer irgendwie Gesellschaft und gewissen Zusammenhalt vielleicht auch. Mhm. Aber gerade so in der Nachkriegsgeneration, da war ja so das Zeigen und Kommunizieren von Gefühlen total verpönt oder out.
Mhm.
Im Vergleich zu heute, wo ja so Emotionen zeigen, glaube ich, deutlich mehr im Fokus steht.
Ja. Aber ja, aber.
Ja.
Nee, mach du es. Nö. Jetzt weiß ich es auch nicht mehr, alles gut.
Jetzt will ich auch nicht mehr. Nee, aber das ist. Und gleichzeitig hat man ja, weiß ich nicht, ob man heute das sagen kann, dass man eher zusammenhält. Weiß ich nicht. Also, ob das eher ein Kit ist für die Gesellschaft heutzutage oder ob das nicht eher auch Sprengpotenzial hat.
Das Ausleben von Emotionen, meinst du, oder das darüber reden? Das,
ja, genau, das Darstellen. Ne? Also, immer diese Vorwand, die verweichlichte Gesellschaft.
Ach so, meinst du das, okay. Oh, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht, inwiefern das zutrifft.
Ich auch nicht.
Ja, das und wie gesagt, also jetzt für meinen persönlichen Ansatz ist es halt auch einfach, ob man darüber kommuniziert oder ob man das zur Schau stellt oder nicht, ist ja erstmal wieder, das fällt ja auch wieder in diese Selbstverwirklichung rein. Das muss ja jeder für sich selbst auch irgendwo ausmachen, wie er mit seinen Emotionen umgeht. Ich finde, das Wichtige ist halt, dass man die sind halt ja zum Fühlen da. So. Und ob du das halt mitteilst oder nicht, ist ja auch irgendwo dann deine Entscheidung. Also ich finde nicht unbedingt, dass die Kommunikation über die Gefühle das zentrale, zusammenhaltende Teil ist, sondern überhaupt, dass man dazu fähig ist, Emotionen zu fühlen.
Ja, das wäre jetzt so eine Grundeigenschaft des Menschen nach Hume, ne? Also das ist ein wichtiger Teil ist des Menschseins.
Genau.
Die Frage ist, vielleicht kann man unterscheiden zwischen dem öffentlichen und dem privaten Raum. Mhm. Ja, also in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Raum, ja doch, da Gefühle zu zeigen, könnte vielleicht irgendwie ein Stück weit ein Problem sein. Im Vergleich dazu, dass wir den Kit zusammenhalten, dadurch, dass wir einander empathisch begegnen. Vielleicht so.
Ja, finde ich gut.
Würdest du denn eigentlich sagen, dass man unbedingt diese Sozialität benötigt? Oder kannst du das begründen, warum wir Sozialität benötigen, also Gesellschaft benötigen?
Nö. Ich glaube halt einfach, dass das wichtig ist, um ein gewisses Verständnis für andere Situationen zu haben.
Ja.
Ich glaube, du brauchst halt einfach als Gesellschaft, du brauchst ein gewisses Miteinander. So. Nicht, dass jeder mit jedem klarkommt sozusagen, ne? Weil es, glaube ich, auch ganz normal ist, dass man halt irgendwo mal Diskrepanzen hat. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, ein grundsätzliches Verständnis für Situationen von anderen Menschen aufbringen zu können. Und als Gesellschaft musst du halt irgendwo den Wunsch haben, dass es zusammenhält halt.
Ja, okay. Die Frage ist halt nur, wo kommt dieser Wunsch her? Ne, dass es zusammenhält. Also vielleicht dazu nochmal ein kleines Zitat von Jumas Erdetzer. Also er schrieb, die springt aber noch mehr ins Auge bei dem Menschen, demjenigen Geschöpf des Weltalls, das das heißeste Verlangen nach Gesellschaft hat und durch viele Vorzüge dafür am geeignetsten ist. Also er verortet das ja irgendwie in Menschen selber. Das Verlangen.
Wie ein Urinstinkt oder sowas.
Ja, genau. Irgendwie ist das schon im Menschen drin und aber auch scheinbar hat er auch irgendwelche Vorzüge, die andere Wesen nicht haben. Ja, wir hegen keinen Wunsch, der sich nicht auf die Gesellschaft bezöge, also alles, was ist irgendwie daran orientiert. Vollständige Einsamkeit ist vielleicht die denkbar größte Strafe, die wir erdulden können. Jede Lust erstirbt, wenn sie alleine genossen wird und jeder Schmerz wird grausamer und unerträglicher. Welche anderen Effekte auch uns antreiben mögen, Stolz, Ehrgeiz, Geiz, Neugier, Rachendurst oder sinnliche Begierden, die Seele, das belebende Prinzip in ihnen allen, ist die Sympathie. Wir alle hätten gar keine Macht, sehen wir bei ihnen gänzlich von den Gedanken und Gefühlen anderer ab. Was hältst du von der Antwort, die uns Hume geht zum Thema, warum brauchen wir überhaupt Gesellschaft? Findest du das gut oder findest du das irgendwie, stimmst du den zu?
Es ist so ein bisschen so dieses geteiltes Leid ist halbes Leid und gemeinsame Freude ist bessere Freude, so ist der Quintessenz davon. Ne? Ja, kann ich was mit anfangen? Ich weiß halt nicht, ob man da jetzt einfach, also ob das auf Gesellschaft oder Gesellschaft bezogen ist, also ob das darauf bezogen ist, dass ich das mit dir teile oder dass ich das wirklich in dem politischen Konstrukt einer Gesellschaft teile. Das sind ja auch nochmal zwei verschiedene Sachen. Also ich würde sagen, dass das weiß ich nicht, wie ich das formulieren soll, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das geht da nochmal auseinander, dass es quasi eine private Gesellschaft gibt und dann gibt es die Gesellschaft. Und ich glaube, das eine geht schon ohne das andere. Also ich kann schon Freude empfinden, ohne dass das Teil der politischen Gesellschaft ist. Sondern meiner erwählten Gesellschaft, also meinem Kreis, sage ich mal.
Also ich glaube, Hume würde das nicht unterscheiden.
Das ist okay. Das kann er ja gerne machen.
Wenn er will. Ist halt doof, wenn er das so macht. Aber das ist eine andere Sache. Nee, aber ich finde es richtig. Also ich kann mit dem, was du sagst, auch mehr anfangen, weil ich finde, es gibt halt auch viele Beispiele, wo Lust, die man alleine genießt, völlig gut ist. Also wenn ich alleine vom... Danny hat gerade anzügliche Handbewegungen gemacht.
Mann, das ist immer so schlimm. Jedes Mal, du erzählst so was richtig Schlaues und ich bin so der so Pipi-Kaka-Humor im Hintergrund, Mann. Das ist richtig schlimm.
Nein, finde ich gar nicht. Ich finde, du
auf den Punkt gekommen, das, ne?
Ja, auf den Punkt gekommen. Was soll ich sagen, genau? Es gibt so Freunde, die man auch alleine genießt, nicht nur das, sondern was weiß ich, zum Beispiel richtig geil einen Film für sich alleine gucken und einfach ohne dass jemand zuguckt, einfach sich Essen reinschaufeln.
Aber vielleicht sind diese Sachen, die man dann alleine macht und die so nur wahrnimmt, auch nur so geil, weil man weiß, dass man das mal kann, aber nicht darauf angewiesen ist. Wenn du das jetzt jedes Mal alleine machen müsstest, wäre das vielleicht auch anders. Dann, weißt du, dann würdest du dir denken, ah, ist blöd, dass ich immer alleine bin. Aber wenn du das 9-mal mit Freunden machen kannst und dann einmal sagst, oh, jetzt nehme ich mir bewusst die Zeit, weißt du, dass es dadurch den Wert hat, dass es überhaupt diese Diskrepanz gibt. Ja? Ich finde zum Beispiel auch manchmal, manchmal finde ich es gut, zum Beispiel auch einen schlechten Film zu gucken, einfach weil ich die besseren dann noch mehr wertschätzen kann, weißt du? Oder muss jetzt nicht auf Filme bezogen sein, das geht auch in anderen Bereichen. Aber manchmal ist das ja so, dass gerade die Diskrepanz Sachen noch besser darstellt. Warum kicherst du immer noch? Ist doch jetzt vorbei. So, und deswegen kann das ja da auch durchaus so funktionieren. Und ich finde es halt, also ich würde halt auch widersprechen, wenn Hume sagt, dass das immer so sein muss, dass immer alles nur im Duo sozusagen oder in der Gesellschaft funktioniert. Weil gerade dieses sich auch mal zurücknehmen und für sich sein halt auch voll was bringen kann. Wie gesagt, es kann sein, dass das nur so ist, weil man eben diesen Kontrast hat und dass wenn es immer alleine wäre, dass es dann kacke wäre und dann hat er recht. Aber grundsätzlich, also wenn er wirklich sagt quasi, dass man immer am Arsch von anderen kleben muss, Katastrophe.
Ja, also gut, er stellt es ja schon als menschliche Eigenschaft dar. Ich stimme dir zu, ich finde auch gerade der Kontrast macht das am Ende vielleicht aus. Er sagt dann schon auch nochmal, also dass halt wenigstens ein Mensch, ne? Also er schreibt, also der Mensch würde doch elend sein, bis ihr ihm wenigstens einen Menschen gebt, mit dem er sein Glück teilen und dessen Wertschätzung und Freundschaft er genießen kann. Ja, also wenn ich jetzt niemanden hätte, dann wäre ich einfach froh, wenn ich halt jemand wenigstens einen Freund hätte oder so, ne? Oder eine Freundin, wie auch immer. Aber ich finde es witzig, erstmal stellt das schon so dar, dass es ja einfach darum geht, also man hat einfach mal diese Eigenschaft, er weiß nicht, ob er das vielleicht irgendwo mal an einer Stelle sagt, ich meine, ich kenne sein Werk auch nicht auswendig oder so, aber kann sein, dass er sich dazu äußert und ich das zum Beispiel nicht weiß, ne, wie das in so, solchen Fällen ist. Aber ich finde einen anderen Punkt noch ganz witzig. Da muss ich so ein bisschen sagen, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Er schreibt nämlich auch, die Menschen verhalten sich in ihrem Inneren zueinander wie Spiegel. Ne, deswegen können wir das erkennen, irgendwie, wie es ihm angeht. Und dies nicht nur in dem Sinne, dass Gefühlsregungen wechselseitig spiegeln, sondern es werden auch die Strahlungen der Affekte, Gefühle, Meinungen wiederholt hin- und zurückgeworfen. Also so ein bisschen, wenn ich fröhlich bin, bist du auch fröhlich und so. Ne? Das kann man ja erstmal noch ein bisschen nachvollziehen. Also wenn es dir schlecht geht, dann kriege ich das vielleicht auch ab und nehme das wahr und werde dann vielleicht auch trauriger oder so. Okay. Bis sie ganz allmählich verloschen. Und jetzt, das finde ich witzig, die Lust, die der Reiche durch seinen Besitz gewinnt, geht auf den Beschauer über und weckt in ihm Lust und Wertschätzung. Dieses Gefühl vermehrt sich wiederum die Lust, dieses Gefühl vermehren wiederum die Lust des Besitzers und wenn er sie bemerkt und ihnen zustimmt. Also, ich sehe jetzt, dass Amy Taylor Swift den 4. Grammy gewonnen hat und das finde ich dann so toll, obwohl ich gar nichts habe, dass ich trotzdem dieselbe Lust empfinde und dieselbe Wertschätzung. Finde ich eine ziemlich steile These. Also ich sehe, dass irgendwer mit einem Porsche fährt und da freue ich mich so daran, dass der mit seinem Porsche fährt, dass diese Lust auf mich übergeht.
Er ist Blödsinn, oder nicht?
Ja. Ist verdammter Blödsinn.
Wenn du siehst, dass einer eine längere Bratwurst ist, denkst du doch nicht, ah ja, jetzt bin ich satt. Ja. Blödsinn. Ah, jetzt habe ich die Freude in der Bratwurst gespürt, weil ich habe eine gesehen. Komisch.
Ja. Ich glaube, dass das in manchen Dingern schon geht, aber in diesem Beispiel ist es halt völliger...
Aber vielleicht ist es halt... Also es gibt ja schon so Leute, wo man sagt, ah, deren gute Laune ist ansteckend. Das gibt es ja schon. So, ne? Aber nicht so als tiefergehendes Gefühl, glaube ich.
Ja, ich finde
also das. Also ich glaube, ich kann die Freude der anderen Person wahrnehmen. Und ich glaube auch, wie gesagt, ne, das macht schon einen Unterschied, ob du da mit jemandem da stehst, der halt irgendwie Bock hat und gut drauf ist und sowas oder halt nicht. Aber ja nicht so, dass ich so tief innen drin Freude wirklich empfinde. Das ist doch eher ein oberflächliches Spiegeln, oder nicht?
Ja, glaube ich auch.
Also gerade wenn wir von voller Intensität reden, also jemand ist gerade so glücklich, dass der weint, dann sehe ich das, aber dann wäre ich doch nicht so glücklich, dass ich auch weine.
Ja gut, das sagt er ja schon, ne? Das spiegelt sich und das ebbt ja so ein bisschen ab. Dann
das ebbt schon ab. Ja, und ja,
es gibt, ich glaube, wenn ich es jetzt wohlwollend lesen würde, braucht es dafür, glaube ich, viel Sympathie zu jemand anders.
Ja.
Aber er stellt es ja immer so dar, als ist es eine Grundlage der Gesellschaft und unserer moralischen Entscheidungen.
Ja.
Das ist quasi auch die Grundlage, da kommen wir gleich nämlich zu, wie wir überhaupt verstehen können, wie wir irgendwie uns moralisch oder auch politisch entscheiden sollten. Aber ich möchte die eine Sache noch vorlesen, weil ich das auch so absurd fand, dass ich dachte, das ist so krass, da liest man halt wieder, oder da siehst du natürlich, dass er auch ein Kind seiner Zeit einfach ist, ne? Brauchen wir auch nicht diskutieren.
Das Wann
ist
halt war das nochmal? Du hattest das vorhin gesagt.
Ja, 1711 bis 1776. Genau. 1711 bis 1776.
Ja, okay.
Genau. Er hat nämlich geschrieben, ich brauche nicht daran zu erinnern, dass Frauen und Kinder dem Mitleid am meisten unterworfen sind. Sind eben am meisten von jenem Vermögen geleitet, dieselbe Schwäche, die sie beim Anblick eines gezogenen Schwertes in Ohnmacht fallen lässt, auch wenn dasselbe sich in den Händen ihres besten Freundes befindet, veranlasst sie auch solche, die sich irgendwie in Kummer und Not befinden, außerordentlich zu bemitleiden. Mhm. Also er schreibt quasi, also er macht halt einfach die klare Unterscheidung, ne, dass Frauen und Kinder halt viel mehr Mitleid empfinden können und dass die auch eine gewisse Schwäche empfinden und so. Und das ist natürlich super veraltet.
Aber geht es ihm bei diesem Kinder- und Frauending jetzt quasi wirklich nur um die Emotion Mitleid oder sagt er generell, dass die empathischer wären oder es geht wirklich gerade nur um dieses Mitleid-Thema?
Ja, also ich glaube, das ist schon, er benutzt das manchmal synonym. Also Hume ist begrifflich nicht so klar.
Oft. Okay.
Deswegen ist es schwierig.
Aber ja auch sinnig, weil Emotionen ja nicht so greifbar sind wie jetzt mathematische Formeln.
Ja, schon.
Oder?
Manchmal,
also,
ja, manchmal.
Also, da, das, wünschen, das eine bedingt das andere ja auch. Ja, gut, da bin ich jetzt zu wenig drin in der Fachliteratur, ne?
Klar.
Ich wusste bis vor kurzem nicht, wie der heißt.
Das finde ich gut.
David
Hume. Das ist ja gerade das Interessante dann.
Ja.
Okay, aber wir haben jetzt irgendwie kapiert, okay, Gefühle scheinen für ihn auf jeden Fall eine Rolle zu spielen. Und wir haben ja auch gesagt, okay, also irgendwie, dass ich mich in eine andere Person hineinversetzen kann, ist schon wichtig dafür, dass ich irgendwie mit jemandem auch mit anderen Menschen agieren kann. Und man sieht das ja auch oft, auch Menschen, die das nicht gut können zum Beispiel, die tun sich ja auch schwer manchmal in sozialen Interaktionen. Mhm. So, das können wir, glaube ich, mal festhalten. So, die Details sind manchmal fragwürdig vielleicht. Aber jetzt andersrum gefragt, spielt denn der Verstand überhaupt keine Rolle mehr in unserem Zusammenleben dann? Das bräuchten wir dann scheinbar überhaupt nicht.
Oh, ich glaube, das habe ich nachgelesen. Er sagt, dass es keine Verstandsentscheidungen gibt, die nicht von Gefühlen beeinflusst sind.
Mhm.
Weil es immer die Emotionen daraus quasi, also das Ziel ist immer, die Emotionen zu erfüllen oder zu stärken oder wie auch immer oder zu erlangen. Und der Verstand ist das, was einen dahin bringt.
Mhm.
Na? Und deswegen, ich glaube, für ihn gehört der Verstand halt untergeordnet mit dazu.
Ja.
Oder?
Mhm, das ist gut, ja.
Und
also,
ja. Aber die Emotionen sind quasi immer der Motor dahinter, sage ich mal. Na?
Ja.
Also, dass er quasi schon Verstand ist da, und aber er hat als Motor die Emotion und quasi der Verstand ist das, was ich sage, wie bekomme ich das denn jetzt? Oder? Irgendwie so habe ich es nachgelesen oder verstanden.
Ja, also er schreibt dazu, so sind also die getrennten Gebiete und Aufgaben des Verstandes und des Geschmacks leicht zu bestimmen. Also mit Geschmack meint er dann zum Teil eben die Emotionen oder Gefühle.
Mhm.
Von jenem stammt das Wissen um Wahrheit und Falschheit, also jenem, damit meint er den Verstand, ne, genau wie du es gesagt hast. Und von diesem, also das Gefühl für Schönheit und Hässlichkeit, für Laster und Tugend. Sagt bei Hume, spricht man auch immer von dem Begriff moralischer Geschmack.
Okay.
Damit ist eben genau das gemeint, wir können mit Hilfe unserer Empathie oder Sympathie, das benutzt er eben synonym, erkennen, was richtig und was falsch ist.
Ja.
Im Sinne von, was nämlich schön oder hässlich, Laster oder Tugend ist.
Mhm.
Was also quasi zwischenmenschlich problematisch oder positiv ist.
Mhm.
Ja. Wir haben aber trotzdem mithilfe des Verstandes Wissen darüber, wie wir, ne, zum Beispiel, welche Mittel wir ergreifen können, was davon richtig oder falsch ist, welche Daten und Fakten richtig oder falsch sind. Damit, das ist quasi die Aufgabe des Verstandes. Und wir brauchen aber eben die Gefühle, die uns eben sagen, was schön oder hässlich, Laster oder Tugend ist.
Mhm.
Was
und damit auch erstrebenswert für ihn?
Genau,
ja.
Genau. Und da meinte eben, dass wir dadurch, dass wir so einen inneren Drang zur Sympathie haben, zur Teilung von Emotionen, dass wir damit immer schaffen, quasi ein moralisches Urteil richtig zu fällen, weil wir uns an der Gesellschaft und an dem Wohl der Gesellschaft orientieren. Also es ist so ein bisschen auch ein utilitaristischer Ansatz eigentlich.
Ja, okay, ich verstehe.
Ja.
Ja. Spannend.
Aber dazu gehört ja eine Riesenaufgabe eigentlich
und
eine Riesenleistung eines Menschen. Er muss nämlich von seinem eigenen Standpunkt ja viel weiter weggehen, weil man versucht ja so eine moralische Bewertung dann eben überindividuell zu gestalten.
Mhm.
Das heißt, man muss irgendwie so eine neutrale Position einnehmen und eine Sympathie für das soziale Ganze, eine Form von Menschenliebe vielleicht, wenn man das so ausdrücken möchte, einzunehmen. Und
ist auch schwierig, weil das halt auch irgendwo alles Impuls sein kann, oder nicht?
Mhm.
So.
Ja.
Und dann ja die Frage ist, was man jetzt wie intensiv nachgeht.
Ja. Ja. Das ist ja, das spielt da so ein bisschen auch das rein, Entschuldigung. Das spielt auch so ein bisschen das rein, was wir dann später mit dem kategorischen Imperativ bei Immanuel Kant kennenlernen, ne?
Mhm.
Nach der du ja deine Entscheidung an der allgemeinen Maxime orientieren sollst. Also du musst dir vorstellen, dass das halt zum allgemeinen Gesetz erhoben wird und dass jeder immer sich daran orientiert, an dieser Maxime, an dieser Lebensregel. Und ja, da ist ja immer die Frage, also wenn vielleicht meine eigene Maxime ist, ich beute andere für meinen Vorteil aus, dann wäre es ja ein Problem. Ich meine, Kant hat da ganz klare, also mit dem kategorischen Imperativ kann man das sofort ad acta legen, weil man halt sagen kann, okay, das kann dann eben nicht zum allgemeinen Gesetz werden, weil das macht ja dann jeder und dann hast du ja gar keinen Vorteil daraus mehr. Also, ne, aber so als Beispiel, als Veranschaulichung, ist es halt schwierig, das zu abstrahieren, was ist denn wirklich für alle gut und nicht oder nicht gut.
Ja, ist total schwer zu definieren irgendwie, ne?
Ja.
Also gerade wenn du nach Gefühlen gehst, also wenn du jetzt sagst, okay, also der Status quo sollte sein, dass alle glücklich sind oder fröhlich sind, ist es halt trotzdem immer noch schwer zu definieren, weil halt nicht jeder dieselbe Auslegung von dieser Emotion hat.
Genau, ja. Das finde ich ist auch ein großer Kritikpunkt bei seiner Position. Nur weil ich glaube, die und die Emotion wahrzunehmen bei dir, heißt es ja nicht, dass es so ist.
Ja, oder vielleicht auch nur ein kurzfristiger Impuls ist.
Genau.
Oder ja, auch nur wieder eine Spiegelung deiner Emotion.
Genau.
Ja. Das heißt, also, es gibt eigentlich nie Klarheit.
So ist es, ja. Und das ist schwierig.
Ja. Also ich finde, man kann sich schon darauf einigen, dass es gut ist, wenn eine Gesellschaft das ermöglicht, dass jeder eine Emotion ausleben kann. Also im besten Fall natürlich eine positive Emotion. Na? Darauf kann man sich, glaube ich, schon einigen. Ich glaube, es ist aber einfach in der Umsetzung absolut schwierig zu gewährleisten.
Und da kommen wir ja auch zu dem, was wir heute oft beobachten oder was heute oft kritisiert wird. Das halt gerade, es wird ja so einer jüngeren Generation vorgeworfen, da kann man drüber streiten, aber es wird ja denen zumindest vorgeworfen, dass sie total gefühlsorientiert sind, dass es nur darum geht, wer sich wie auf dem Schlips getreten fühlt, durch was auch immer. Und das wird halt häufig insofern kritisiert, dass dann, ja, dadurch ist man ja politisch total handlungsunfähig oft. Ne, also beziehungsweise trifft die falschen Entscheidungen, die vielleicht wirtschaftlich negative Folgen haben oder sowas. Ja, also
ja.
Versuch das jetzt gerade mal so auf einen allgemeinen Punkt zu bringen, nicht an einem Beispiel zu machen. Weil das führt uns sonst wieder zu weit weg, finde ich, von der Idee. Ja. Man kann jetzt ein bisschen fragen, warum macht man das? Warum diskutiert man da überhaupt drüber? Was ich halt spannend finde daran, ist, dass trotzdem, dass ja gefühlt eine Ewigkeit her ist, dass Hume das geschrieben hat und gedacht hat, finde man heute immer noch Anleihen davon. Und wir können heute immer noch sagen, okay, hey, die Punkte kann ich nachvollziehen. Die sind halt irgendwie die spielen vielleicht wirklich eine Rolle, beispielsweise, dass es halt total zuträglich ist für Sozialität, dass man einander verstehen kann, dass man einander die Emotionen der anderen wahrnehmen kann und einordnen kann und dass man sich auch vielleicht daran orientiert, an zumindest gewissermaßen an einem Miteinander, dass man da so einen moralischen Geschmack, wie er hat, ausbildet. Andererseits kann man halt auch sagen, okay, manche Menschenbilder, wie zum Beispiel das Bild von Frauen und Kindern, was er zeichnet, ist halt total überholt.
Krass aus der Zeit gefallen, ne? Ja.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Ist halt auch die Frage, das finde ich spannend, ich weiß nicht, ob du da eine Meinung zu hast, vielleicht so als so abschließend nochmal auf eine andere Ebene zu gehen. Das wird ja häufig auch diskutiert, ob man überhaupt solche Autorinnen und Autoren überhaupt noch diskutieren sollte im Diskurs, wenn die, also oft wird Aristoteles auch vorgeworfen, ne? Der hat ja Sklaven gehalten und er hat ja, konnte ja seine ganze Philosophie eigentlich nur machen, weil er Sklaven hatte und hatte ein sehr schlechtes Frauenbild zum Beispiel. Ist halt die Frage, ob man die halt, darf man die denn deswegen nicht diskutieren? Wie siehst du das?
Boah, grenzwertig irgendwo, ne? Ist halt, ich finde halt mit diesem, dass es war halt eine andere Zeit, ist halt auch nicht alles zu entschuldigen immer.
Nee.
So, ne? Und das ist immer so ein Instinkt, dass man halt so bei so Sachen, die halt offenkundig aus unserer moralischen Vorstellung her falsch sind, dass man da dann immer sagt, ja gut, war aber auch eine andere Zeit, ist aber auch eine andere Kultur. Und ich finde, alles kann man damit auch nicht entschuldigen. Also irgendwo muss man halt auch eine Grenze, finde ich, ziehen. Bei der Betrachtung von solchen Themen.
Ja. Ich denke auch, dass man bestimmte Bereiche der Philosophie dann einer Person nicht mehr diskutieren muss irgendwie. Also wenn es darum geht, dann irgendwie ein Menschenbild zu diskutieren, kann man, glaube ich, bestimmte Teile ausklammern und sagen, also darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. trotz alledem kann es ja erhellend sein, über andere philosophische Aspekte der Person zu diskutieren. Also es gibt ja zum Beispiel auch Marquis de Sade, heißt er, glaube ich, wenn ich es jetzt gerade richtig, hat er so einen ganz schwierigen französischen Namen, der ja also ein ultra brutaler, also der Standard, daher kommt auch dieser Begriff Sadomaso zum Beispiel, oder sadistisch kommt da eigentlich her.
Ach krass.
Sadomaso ist ja eine Abwandlung davon, aber sadistisch kommt von dem der Begriff. Und der hat aber so ein paar Sachen gesagt, auch über Schmerz und Leid und Qualen und Quälen und über Sadismus eben, die halt durchaus spannend sind zu diskutieren. Trotz alledem ist das halt, ist der natürlich völlig grenzwertig mit dem, was er geschrieben hat, aber auch mit dem, was er was er ausgesagt hat. Und da gibt es ja noch mehr Beispiele für, auch so aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, 20. Jahrhunderts, von Autoren, die sich dann aus Deutschland zum NS-Regime hingezogen gefühlt haben, beispielsweise, die ja trotzdem manche Gedanken haben, wo man sagen kann, boah, das ist spannend zu diskutieren, aber andere Sachen, schwierig.
Bei manchen Sachen muss man da, finde ich, klare Grenzen irgendwie zeigen und aufziehen.
Ja.
Ich finde, da gibt es ein paar Themen, wo das dann zu weit geht auch sonst.
Ja. Aber gut, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für eine andere Folge.
Ja, das ist ja so ein bisschen dieses, ich hätte es jetzt genannt, Kunst vom Künstler trennen sozusagen, aber es ist eigentlich nicht, dass ich weine, das ist eigentlich nicht, dass ich, ja, wobei ein bisschen vielleicht. Also ich weiß zum Beispiel, dass wir auch in der Uni hatte ich ein Seminar über Thomas Jefferson. So, ist der das? Jetzt muss ich gucken. Ich glaube, ja. So, und da ging es halt, dass der viel für die Befreiung der Sklaven gemacht hat, aber das wurde schon auch thematisiert, dass der auch selber welche hatte und sowas. So. Ich hoffe, ich bin da jetzt mit dem Namen richtig. Ich fand das mega lame übrigens, den Typen.
Achso, ich dachte, die Folge heute.
Nein.
Ja.
Und also ich finde es halt auf jeden Fall wichtig, wie gesagt, nicht einfach nur das abzutun mit, ja, aber war ja auch eine andere Zeit. Also wenn es da was ist, was man kritisch sich angucken kann, muss man das auch tun, finde ich.
Ja, das stimmt schon. Also finde ich auch. Ja.
Ja.
Vielleicht, genau.
Ist Thomas Jefferson, den ich meine, ist richtig.
Okay. Schon mal.
Ist der eigentlich, ja. Sag du erstmal.
Sorry.
Nö.
Ich wollte eigentlich nur sagen, vielleicht, wenn wir, wir haben, glaube ich, so Jungen, da wären wir jetzt fertig. Ich glaube, das können wir damit abschließen, mal so als kleinen Ausblick, welche, ja, wie wir uns vorgestellt haben. Wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen thematische Folgen machen. Heute sollte es so ein bisschen um die Frage gehen zwischen Herz und Verstand. Wie kann man da vermitteln? Ich glaube, wir haben mit Jungen eine Möglichkeit gehört, die vielleicht hier und da auch ganz plausibel ist, irgendwo ein Stück weit.
Ja, ich finde es halt einfach ein bisschen zu groß gedacht, dass das wirklich, er sagt ja, dass quasi wirklich immer die Emotion das ist, was antreibt und was im Mittelpunkt steht. Und ich weiß halt nicht, ob das immer so ist. Ich glaube, es gibt auch ganz viele Alltagssituationen, wo es halt einfach gleichgültig ist.
Ja.
So, wo die Emotion Gleichgültigkeit ist. So, natürlich zum Beispiel empfindet man bei manchen Sachen mal mehr als bei anderen Sachen. Und ganz viel ist, glaube ich, auch einfach, da wird gar nicht mehr drauf gehört, das sind so Automatismen in deinem Alltag, da wird gar nicht mehr gehört, ob da eine Emotion zu ist oder nicht, sondern das findet halt einfach statt. Deswegen glaube ich nicht, dass das halt wirklich komplett auf einen kompletten Menschen und auf einen kompletten Alltag immer anwendbar ist, zu jeder Zeit, so wie er das kommuniziert halt.
Genau.
Das glaube ich halt nicht unbedingt.
Ja, und ich glaube auch, dass uns manchmal die Gefühle ja auch dann doch irgendwie, wie gesagt, täuschen können irgendwo ein Stück weit. Ja, also wie oft haben wir das, dass wir ein subjektives Gefühl haben, zum Beispiel, dass die Welt immer schlimmer wird. Und wenn man sich das aber faktisch anschaut, dann ist es gar nicht so, weil Kriminalitätsraten zurückgehen, weil, was weiß ich, es mehr Leute gibt, die sich für gemeinnützige Projekte einsetzen oder so, ne? Also, wo man irgendwas messen kann, an was irgendwie moralischen Fortschritt darstellen könnte. Übrigens, wunderbar nachzulesen in Moral von Hanno Sauer. Ich habe den schon ein paar Mal zitiert. Großartiges Buch, empfehle ich jedem. Richtig, richtig gut. Ist nicht immer anwendbar, aber ich finde, um diese Vorstellung zu verstehen, welche Rolle Gefühle in unserem moralischen Kompass darstellen können, finde ich, ist interessant, ihn auf jeden Fall zu diskutieren. Deswegen mag ich Hume eigentlich auch immer gerne diskutieren. Ich finde auch, er sieht auf diesen Darstellungen immer ein bisschen witzig aus.
Muss ich ihn mir angucken.
Ja. Erinnert mich immer an diese, da gibt es auch dieses Porträt, diese Frau, diese, wie heißt das, junge Frau? Heißt das nochmal Gemälde? Junge Frau am Fenster, ist das das? Nee. Junge, ah, genau, diese, na, wie heißt denn das? Ich sehe es jetzt hier, aber wie heißt es? Mädchen mit dem Perlenohrring, daran
erinnert es mich immer. Ich verstehe.
Ja, okay. Werden ihr jetzt auch alle einmal witzig, ganz kurz, ich habe ein Bild angeklickt von David Hume und die Unterschrift von dem Bild ist einfach How David Hume helped me solve my midlife crisis.
Ja, stark.
Freut mich auf jeden Fall.
Das ist schön.
Mhm. Wow. Ja. Genau, also wenn ihr das interessiert habt, haut da ordentlich mal rein. Ihr könnt uns auch gerne mal ein Feedback geben, ob ihr Lust habt, dass wir ab und zu mal sowas Inhaltliches mehr machen oder ob ihr das scheiße findet. Könnt ihr uns auch gerne mal rückmelden.
Ja, also ansonsten, es wird, glaube ich, auch auf jeden Fall, so wie wir uns das geplant haben, noch ein paar mehr Folgen geben, wo wir auch versuchen, diese philosophischen Werke oder Aussagen uns anzugucken und die noch ein bisschen mehr vielleicht auch um irgendwie in die Moderne zu übersetzen oder in die Popkultur zu übersetzen, um da irgendwie nochmal einen anderen Zugriff zu haben.
Ja, gerne.
Ja. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Da haben wir uns ja echt schon ein paar ausgedacht, wo man das gut machen kann.
Ja, voll. Weil sonst wäre ich jetzt am Ende.
Mhm.
Dann gehen wir raus.
Du hast es toll gemacht. Das war ein toll geleitetes Gespräch.
Danke dir.
Wäre ohne dich nicht möglich hier.
Ja, finde ich gut.
Finde ich
gut. War richtig gut. Also vielen Dank für dass du mitgemacht hast. Ist natürlich auch immer gemein, wenn man dann irgendwie aufgenommen wird und man wird so ins kalte Wasser geworfen.
Es fühlt sich halt schon nach Lehrer an, ne? Also es ist schon hier eine klare Lehrer-Schüler-Dynamik irgendwie. Und es ist immer so schlimm, wenn du Fragen stellst und ich habe das Gefühl, du weißt genau, was du hören willst, aber ich weiß es halt nicht, weißt du? Und das ist immer ein bisschen schwer.
Aber das ist oft auch ein Missverständnis, weil ich dich frage, will ich deine Meinung ja wissen. Ich will ja wissen, was du denkst.
Und dir dann Meinung halt noch ist halt viel zu oft, keine Ahnung.
Ja. Aber deswegen will ich ja, dass du drüber nachdenkst.
Das ist richtig. Ja, das ist wieder so eine Mr. Miyagi-Scheiße ist das.
Ja. Wann kommt die neue Staffel, Cobra Kai?
Boah, sie haben jetzt wieder mit Drehen angefangen.
Ja, Gott sei Dank.
Wahrscheinlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Ich weiß nicht, ich hoffe.
Ah, wird Zeit.
Gucken. Die haben doch, hast du dich beworben eigentlich? Die wollen Jackie Chan und Ralph Macchio haben so einen Aufruf gemacht. Die suchen das nächste Karate-Kit für einen Film. Kann man sich bewerben. Mach mal.
Nicht zu alt. Unbeweglich. Mir tut jetzt schon der Rücken weh.
Das schaffst du noch.
Ja. Mit diesem Aufruf sind wir raus. Wir wünschen euch alles Gute.
Ja, viel Erfolg für die Bewerbung, genau.
Genau.
Macht's das gut. Ist doch toll. Und tschüss. Oh, aber vor 11 Stunden kam die Nachricht, sie haben ihn gefunden, das neue Karate-Kit. Oh, schade.